Segelreporter. Regatta Spezial. Der Podcast mit Carsten Kämling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boot Düsseldorf. All Water Sports, One Community. Boot Düsseldorf. We love water.
Der 7. Januar 2026. Muss ich erstmal wieder umstellen. Hallo Carsten, hallo Miku. Wir sind wieder zurück mit einem Regatta-Spezial. Ich habe gleich zu Anfang des Jahres eine Preisfrage. 937, was bedeutet das?
Kannst du uns nicht vorher informieren über deine Preisfragen? Ich fasse es nicht. 937 am Anfang vom Jahr.
Ja, nee. 937 Tage bis zum Start der Vendée Globe 2028.
Oh, der war gut, ja.
Ja, sehr gut, gut. Als ob es nichts anderes gäbe.
Ihr habt ja noch nicht informiert, ne?
Richtig, ne? Nee.
Nee, ja. Wir nicht richtig, über die Vendée Globe noch nicht so richtig. Nee.
Ich habe heute gehört, dass man ab 6., ab Heilige Drei Könige ist das, ne? Der Feiertag in Bayern wird gefeiert, ne?
Ja.
Oder in Süddeutschland, dass man da nicht mehr ein frohes neues Jahr wünscht. Ich wünsche trotzdem allen Hörern ein frohes neues Jahr.
Ja.
Und ich ein Bonne Année.
Bonne Année heißt was?
Sehr gut.
So, wir sind wieder voll drin, finde ich.
Das war dänisch, das war dänisch.
Als ob es nie eine Pause gegeben hätte.
Mhm.
Vendée Globe, Stichwort, wollen wir mal kurz, bevor wir so in die Themen gehen, ich meine, unser großes Steckenpferd, das ja auch diesen Regatta-Spezial-Podcast eigentlich verursacht hat mit The Ocean Way Spezial und Vendée Globe Spezial, ist ja die Imoca-Serie. Wollen wir mal einen kurzen Ausblick auf dieses Jahr werfen? Wird spannend oder? Ja, wird spannend. Ne? Gibt wieder Regatten? Gibt die ersten Boote kommen aus dem Schuppen?
Ja, klar.
Michael, erzähl mal, was sagt denn, wie ist denn die Regatta?
Also spannend wird es in jedem Fall mit dem Ausblick auf die Route du Rhum im Herbst, Spätherbst eigentlich. Aber was eigentlich jetzt so vorher geschieht, kann auch richtig spannend werden, weil unter anderem, weil es jetzt wieder auf die Einhandsegelei zurückgeht. Also wir haben ja letztes Jahr haben wir ja mehr oder weniger double-handed meistens gesegelt, sogar Crew-Segeln gemacht beim Ocean Race. Und jetzt würde ich ehrlich gesagt sagen, dass es wieder zurückgeht zu den Wurzeln und dann auch tatsächlich alles einhand stattfinden wird. Oder fast
3. Mai geht schon los, ne? Mit diesen,
übrigens, ja, es geht mit dem 1000-Meilen-Rennen los, 1000-Race.
Ganz kurzer Hinweis an die Hörer.
Ganz
kurzer Hinweis an die Hörer, Michael, ich muss immer unterbrechen. Wenn ihr auf die Imoca.org-Seite geht und euer Browser automatisch übersetzt, nicht wundern, weil ich es getan, die Übersetzung von Mile Race ist, also 1000 Race heißt das, steht auf Deutsch, wird von Chrome jedenfalls übersetzt mit 1000 Meter Rennen. Da ich gedacht, das wird relativ unspektakulär, 1 Kilometer auf dem Imoca.
Das ist ja geil.
Wo fahren die hin? Die fahren von Paul Fauré nach Fastnet.
Nach Irland und wieder zurück, Fastnet und zurück. Das ist dann quasi, das sind dann 1000 Meilen. Also da kommt man so ungefähr hin. Und die machen dann auch nochmal einen Schlenker. Also ist eigentlich für die meisten der Teilnehmer, steht noch nicht ganz fest, wer alles teilnehmen wird, aber für die meisten der Teilnehmer eigentlich eine Heimstrecke. Weil da oben in der Gegend trainieren die, da oben machen die ihre Qualifikationsstrecken für die großen Regatten und so weiter und so fort. Also das wird für uns sein, wird es spannend, weil das natürlich wieder alles über Trecker und so weiter und so fort aufgezeigt wird. Und wenn ich mich nicht täusche, wird es auch bei diesem 1000 oder 1000 Race tatsächlich auch wieder Medialeute geben. Also an Bord. Könnte sein. Bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon.
Die Media-Leute mit? Solo mit Media? Gab es das schon mal?
Ja, natürlich.
Ja, gibt's
ja,
auch.
Ja, ja, ja. Dann kommt als nächstes kommt die Vendée Arctique. Das heißt also das Arktis-Rennen. Das ist ja so ein bisschen, im Juni ist das. das ist ja immer so ein bisschen übertrieben. Ne? Ich kann mich noch entsinnen, als sie das zum ersten Mal ausgeschrieben haben, da hatten sie das auch tatsächlich mit Eisbergen im Hintergrund beworben. Also so hoch segeln die nicht. Die segeln, wenn überhaupt, bis unterhalb Island. Und da sind ja zum Glück keine Eisberge unterwegs.
Bis zum auch Polarkreis, ne?
Und dann ja, zurück, also ja. Nix hier Polarkreis und so weiter und so fort. Also,
fährt denn Boris mit seinem Aluboot mit? Jetzt hat er ja den Südpol, glaube ich, gerettet oder gezählt. Die Pinguine gezählt. Fährt er dann mit seinem, der ist ja noch nicht dabei. Aber fährt der könnte ja auch nicht mitfahren, ne? Und Eisbären zählen.
Also ich glaube nicht, dass der dabei ist.
Weil die nicht so hochfahren.
Also, er hat auch noch kein Boot. Oder du meinst mit dem Stück?
Er hat noch gar kein Boot.
Genau, ja. Mit dem Aluboot.
Ja, aber mit dem Aluboot ist er natürlich dann auch konkurrenzfähig, ja. Ja, ist alles klar.
Der steigt aber ein mit seinem neuen Boot, habe ich gelesen, zum Ocean Race Atlantic.
Ja, das bin ich jetzt gerade auch irgendwie drauf auf der Seite, weil wir eben noch sagten, alles Einhand. Das stimmt ja eigentlich auch, weil es, wie du schon sagst, wegen Rote Ruhm, ne? Aber das Ding ist ja neu.
Da sind vier Leute an Bord. Genau.
Zwei Männer, zwei Frauen. Ne?
Ja, das ist neu. Ne?
Das finde ich auch lustig. Auf der Seite steht, auf der Seite steht von Imbokar steht 4 Crew Members.
Ja,
das sind in Klammern 3 Women and 2 Men.
Ja, vielleicht.
Das ist so wie beim Fußball. Ihr vier spielt jetzt 2 gegen 3.
Genau. Ja, das scheint ein Fehler zu sein. Also aber ich glaube, es sind 2-2 ist es ja.
2-2 okay. Unbedingt, ja.
Und da wird Boris mit seinem neuen Bötchen mitfahren zum ersten Mal, mit der neuen Malizia.
Hat er geplant, ne? Wenn das alles so fertig wird und so. Und das, ja.
Wird
das
knapp. Ja, ne? Wird knapp. Aber müsste klappen, ja.
Sag mal, ist das so ein Dreierbau, ne? Mit Berear, Hermann und Royon. Dein Freund Thomas Royon.
Ja.
Royon ist das erste Schiff, was aus der Halle kommt, ne?
Angeblich, ja.
Ja. Hat er denn schon neben dem Schiff auch Geld, um mitzusiegeln? Also ein Sponsor?
Nee, oder nicht. Scheiße. Also da ist offiziell noch gar nichts bekannt, auch inoffiziell. Er sucht weiterhin. Und ich will jetzt auch nicht auf seine Stimmung eingehen. Die liest man wunderbar ab in seinen Videos und in seinen Facebook-Posts und so weiter und so fort. Er ist zwar noch guten Mutes sozusagen. Und er gibt auch öffentlich tatsächlich bekannt, dass er unbedingt die kommende Vendée Globe, also wirklich daran teilnehmen will, weil er hat noch die Rechnung offen, er will dieses Rennen gewinnen. Nur es fehlt eben noch an Geld. Ja, er hat seine Crew hat er zusammen, seine Equipe, hat die ganzen Leute, die er vorher auch, mit denen er vorher unterwegs war, fast alle, mit denen er vorher unterwegs war, die wollen weiter mit ihm arbeiten, aber im Moment ist halt, es ist halt kein Geld da. Es ist einfach kein Geld da. Das Boot wird gebaut, das wird ja auch offiziell noch von seinem alten Sponsor finanziert und dieses Boot wird dann letztendlich vom alten Sponsor entweder an den neuen Sponsor von Thomas Royon verkauft oder aber das Boot wird an jemand anderen verkauft.
Ach so, das ist gar nicht sein Boot, das ist erstmal für ihn geplant.
Nein, die haben ja in den seltensten Fällen eigene Boote.
Ja, naja, gut.
Weißt du?
Aber das ist nicht klar, also es ist jetzt sein Boot in Anführungsstrichen. Aber es ist gar nicht klar, ob er das überhaupt bekommt.
Ja, das war der Rest des Deals, glaube ich, ne? Sein Sponsor, mit dem er auch da den Rennstall aufgebaut hat, mit dem er seine ganzen Projekte gemacht hat, der ist ja raus, er sagt, ich mache nicht mehr weiter. Aber ich baue dir noch das Boot und hält ihm da quasi noch die Stange. Naja, aber man denkt ja auch immer, oh, super, wenn das Boot da fertig ist, kann man doch mal eben die Vendée segeln. Nee, aber da hängen eben. Ist zwar ein Einhand im Boot, aber Michael schon sagt, da hängt ja eine ganze Mannschaft dran von Leuten, die das dann eben ja auch warten müssen und damit es überhaupt fähig ist, so eine um die Welt Regatta zu überstehen, auch in einem Stück halt. Ne? Das vergisst man manchmal, ist nicht wie Lasersegel. Ne?
Gibt es denn eine Deadline für den Miku, sodass man sagt, okay, wenn er bis dahin keinen Sponsor hat, ist das Boot weg?
Also ich glaube, die Deadline ist einfach, wenn jetzt das Boot rauskommt, wenn das fertig ist, dann muss was geschehen. Bis dahin muss die Kohle da sein, sonst versucht natürlich der Geldgeber bzw. der Finanzier von diesem Bootsbau letztendlich das Ding zu verkaufen. Das ist dann
ja
logisch. Ich meine, das
stimmt,
sind mehrere Millionen,
Wert.
Die da irgendwo in der Luft hängen dann. Ne?
Richtig, ist ja auch ein Wert, genau. Und je länger er wartet, desto kürzer wird die Vorbereitungszeit für jemanden, der jetzt wirklich bei der Bondi ernsthaft mit Siegchancen starten will. Ne? Wenn du erst sagst, okay, jetzt einen Monat vorher, okay, jetzt kann ein anderer haben, dann hat es den Wert einfach gar nicht mehr, weil es auch nicht getestet ist und so.
Du hast doch damals den alten Mini von Renault gekauft, Michael, ne?
Ja, gut, aber da war noch ein anderer Besitzer zwischendrin. Also.
Ja, aber jetzt könntest du doch eigentlich auch das fortführen dann und sagen, komm, dann nimm du doch die Karre.
Ja, stimmt.
Ja, gut, ich meine, ich habe ehrlich gesagt auch schon dran gedacht, aber ja, irgendwie.
Für den Podcast wäre das scheiße.
Er läuft mir immer seltener über den Weg.
Ja, ich glaube, für den Podcast wäre das schlecht, weil dann kriegst du, glaube ich, in Lorient auch keine Informationen mehr. Da wirst du, glaube ich, gemieden.
Da kriegst du auch nichts mehr mit in den Hinterhöfen.
Nee.
Er muss ja immer auf dem Boot sitzen. Ja. Leute, wir sind schon wieder echt
danach
witzig.
Danach kommt Boris Boot. Ja, wir sind richtig lustig.
Ja,
danach kommt Boris Boot raus und dann kommt Louis Berard. Die sind dann relativ gleich. Die haben zusammen das Boot. Erzähl mal, was steht denn dahinter? Das heißt, die bauen zusammen, aber die haben ja nicht die gleichen Boote, ne?
Naja, die haben schon die gleiche Form. Das ist ja die Idee von diesem, von diesem Thema, eben auch mit Antoine Koch. Wird das eigentlich auf Französisch auch Koch ausgesprochen, Michael? Ich weiß nicht, der ist ja sehr deutscher Name.
Also die einen sagen Koch, die meisten sagen Koch, aber es gibt natürlich auch welche, die sagen Koch.
Ja.
Koch heißt Schwanz und das machen die wenigsten.
Ist auch ein Segelthema. Das hat mir, als ich den Hafenmeister von Momma kennenlernte, Carsten Jensen Koch, hat er mir gesagt, ich bin Carsten Jensen Koch. Ich war gerade 6 Wochen mit dem Wohnmobil in den USA. Das war scheiße. Bei meinem Nachnamen.
Ja, stimmt. Oh, fällt mir gerade.
Habt ihr dieses, Französisch heißt ja Huhn, ne? Oder Hahn.
Sag mal, habt ihr diese Skispringer-Geschichte mitgekriegt, wo die auch die Anzüge...
Jetzt schaltet der letzte Hörer ab.
Da ging es auch um dieses Genital und entsprechend dessen wird dann hast du dann mehr Fläche. Also völlig krude Geschichte, habe ich dann gelesen, dass du quasi dann auch den Körper vermessen musst und entsprechend mehr Stoff verwenden darfst, wenn das dann eben ganz gut funktioniert und dann besser fliegst. Ne? Marco, ich weiß nicht, wie man das auf Segeln jetzt übersetzen kann, wenn ich in meinen Neopren, die müsste ich dann ein bisschen kleiner machen.
Das sollte eigentlich dir jetzt gelingen, weil wenn nicht, dann ist der allerletzte raus hier von unserem
Liebe
Hörer.
Hörer, falls ihr gedacht habt, wir haben uns für 2026 vorgenommen, besser zu sein, nein, ist das jede Woche gegangen. Dann kommt Ocean Race Atlantic will Boris mitmachen, so hab ich's gelesen, so hat es auch in der Pressekonferenz gesagt.
Macht doch Sinn,
ist er. Ja, aber das wird natürlich irgendwie ein kleiner Test sein. Wahrscheinlich so, war das letztes Mal die Route rum, wo er so mit seiner Medizin das erste Mal und relativ schlecht abschnitt. Und ja, genau. Das
also
wird
da
wahrscheinlich auch für dich noch
auf Deutsch gesagt, war er auch
ja
sehr
das
enttäuscht.
Neues Boot.
Aber also
beides,
war ja klar.
Das war ja eigentlich ganz interessant, fand ich, weil da hat man noch so gedacht, ja, man muss ja irgendwie mit dem neuen Boot muss man erstmal einsegeln. Das ist, ich spreche ja immer so von Strategiezyklen und wenn man, Michael verfolgt das ja auch schon sehr lange, Vendée Globe, da musst du das eigentlich oft früh bauen und dann eben in den 4 Jahren oder 3,5 Jahren dann bis zur nächsten Woche, wo du das Boot erstmal einsegeln, dann bist du es zum ersten Mal gesegelt, bis mit 60% und dann wurde es immer optimiert das ist nachher dann nah an diese 100% zu Vendée Globe mitkommt. Und so war das im Grunde ja auch bei Boris. Er hat relativ früh sein Boot zu Wasser gelassen, um es auch dann besser optimieren zu können. Bloß die anderen haben es im Grunde ja alle anders gemacht, also die Sieger, Darlene, Richomme und da haben wir es wieder, und ja auch Rouillon, die haben wir ganz spät gebaut und die haben mit ihren neuen Boote dann, ich glaube, sie in dem Jahr vor der Vendée Globe doch ins Wasser gelassen und haben sofort gewonnen, Fastnet Race Das heißt, diese ganzen Geschichten, du musst früh fertig sein und das Boot bauen, ist eigentlich gar nicht mehr so notwendig.
Ja, aber das wundert mich jetzt, weil da hatten wir nämlich schon ein paar Mal drüber gesprochen, Carsten. Und mich hat gewundert, als ich erfahren habe, dass Boris Boot jetzt schon fertig wird im Sommer. Es ist ja wieder relativ früh. Es ist ja wieder über 2,5 Jahre vor dem Start, richtig?
Ja, aber
anderthalb Jahre vor dem
Ocean Race, Leute.
Genau, das, was Michael sagte.
Ja, genau, weil eigentlich hieß es doch mal, er steigt spät ein, weil er jetzt dieses Konzept irgendwie auch irgendwie ganz cool, ganz erfolgreich war, dass man bis zum letzten Zappen wartet. Ist dann aber auch nicht so.
Nee, aber das ist jetzt, hat er auch da, ist halt, ist, hast du recht, es ist eine andere Strategie, aber das, was Michael sagt, ist es eigentlich, es geht ja auch ums Ocean Race und außerdem hat er einfach ja auch ein Team dahinter, ist ja nicht so wie die anderen, sag ich mal, wo ich gerade drüber sprach, die Vonnie Globe Jungs wie früher oder uns Mädels, die eine im Ein-Personen-Modus quasi ja nur das ganze Jahr sich darauf vorbereiten auf diese Vonnie Globe, dass das wichtig ist, sondern dieses Crew-Segelei wird für viele Teams immer wichtiger und wir wissen genau, dass Malizia da sehr viel Wert legt und auch Boris ja auch gar nicht so viel Bock hat, alleine zu segeln, das ist jetzt die andere Sache. Aber da, man kann es natürlich dann auch mehrgleisig fahren, so ein Boot wie Malizia und das heißt, jetzt, das steht mit im Fokus, dieses Crew-Rennen und naja, und außerdem hat er jetzt ja mit den drei Booten, die gleichzeitig von dem besten vermeintlichen Designer gebaut werden, naja, auch echt ein ganz heißes Eisen im Feuer. Ne?
Ja, und dann haben wir zum Jahresende geht die Route rum, da geht's schon.
Ja, es gibt noch diesen Defi Asimut zwischen rein. Das ist ja,
genau, stimmt.
Das ist ja immer so vor den großen Rennen dann nochmal so ein Abtasten, wo sie dann so zeigen, wer schneller ist auf dieser Kurzstrecke, auf dem Kurzstreckenrennen dann quasi von einer Seemeile oder anderthalb Seemeilen. Und dann gehen sie auf 48-Stunden-Rennen. Das ist meistens dann auch ganz spannend. Und das wird diesmal auch wieder alleine sein, also solo, weil es eben ein Vorbereitungsrennen ist, mehr oder weniger zur Route du Rhum. Ne?
Ja.
Und die Route du Rhum ist eindeutig der Höhepunkt dieser kommenden Saison. Und das wird auch geil, das wird auch spannend und da könnte ich mir schon vorstellen, dass da bis dahin auch viele Sachen geben wird, die wir sehr, sehr spannend finden, ganz speziell im Imoca-Bereich dann.
Ich glaube, das ist besonders deshalb spannend, weil dann eben schon tatsächlich ja einige neuen Booten dabei sein werden. Ne? Und wenn wir uns letztes Jahr erinnern, ehemalige Transat Jacquare, Café Loire, da sind ja keine Neubauten dabei gewesen, weil es eben, ne, einige haben ihre alten Boote halt noch benutzt. Das ist also gar keine, ja, in dem Sinne keine Spannung. Aber wenn jetzt dann schon die Karten neu gemischt werden, eben Boris und Orion vielleicht, dann sind ja auch andere, ich glaube insgesamt hatte ich zuletzt gezählt, 11 Neubauten gibt es im Moment in der Pipeline. Da werden vielleicht einige schon fertig sein. Aber muss eben auch sagen, Boris hat eben noch kein Boot, der muss auch ein Boot haben, um irgendwas machen zu können. Der will ja nicht zwei Jahre da rumsitzen und Däumchen drehen, das gehört mit dazu, ist auch ein Grund dafür, warum er früh baut. Ne? Also es muss das ja irgendwie auch laufen.
Ja, natürlich, wenn er jetzt Ocean Race Atlantic mitfährt, das sind ja auch immer so ein bisschen so, muss man sagen, so Marketingveranstaltungen.
Ja, ja,
ne, klar.
Genau.
Und dann ist nach der Route rum, dann haben die auch nicht viel Zeit, dann müssen die gleich wieder zurückfahren, weil wenn wir uns in einem Jahr hier widersprechen, zum neuen Jahr, dann sind wir auch schon vom The Ocean Race.
Ja.
Da startet nächstes Jahr im Januar.
Genau.
Und dann geht das auch wirklich zack auf zack. Dann kommt irgendwie nochmal Transat Café Loire, Tour La Base und dann geht es auch schon in das Jahr 2028. Da sind wir wieder in der Schleife von, haben wir unseren Spezialpodcast auch schon zum vierten Mal und zum vierten Jahr. Dann kommt wieder, ne, New York Vendée, Transat CRC und dann Vendée. Es geht jetzt irgendwie. Klar, es ist natürlich, müssen ja auch immer fertig sein, die Boote. Also.
Ja.
Wenn du jetzt das Ocean Race World mitmachen willst, dann macht es Sinn, dass du dieses Jahr deine Karre klar kriegst.
Na, ja. wenn es überhaupt so richtig läuft, das ist ja, glaube ich, die Frage dieses Jahr, wer bleibt denn überhaupt dabei? Wir haben ja schon auch öfter darüber gesprochen, dass durchaus einige echt große Probleme haben, überhaupt ihre Projekte am Laufen zu halten. Aber dann wird sich eben zeigen, wer geht den ganzen Weg halt bis zur Vendée und dann eben auch Ocean Race. Und einige wollen ja auch immer dann nochmal Ocean Race, aber kriegen es dann auch nicht zusammen. Bin ich mal gespannt, wer da nochmal all in geht, ja.
Was ja ganz spannend ist.
Achso, ja, erzähl.
Ja, was ganz spannend ist, ich will nur mal ganz kurz auf dieses Ocean Race Atlantic zurückkommen, weil das ist, soweit ich das Bescheid weiß, zum ersten Mal, dass die rüber segeln und in New York starten. Und die Strecke geht ja von New York nach Barcelona.
Ach so, okay.
Und das finde ich ehrlich gesagt ganz schön, ganz schön, sagen wir mal, schwierig. Also das ist ja, meistens sind das ja die Präparateure oder irgendwelche Ersatzcrews, die das Boot dann quasi zurücksegeln nach dem Rennen und jetzt eben hinsegeln müssen vor dem Rennen. Man muss das Segeln wie auf Eiern, ne? Damit es in Topform ist für den Start. Ne?
Wer segelt das denn hin? Segelt das dann die Crew?
Ich meine, Will Harris ist ja jetzt nicht mehr dabei bei Team Malizia dann, ne? Soweit ich das verstanden habe.
Doch.
Ist der raus?
Nee, der ist noch dabei.
Ja, naja, okay. Dann wäre er das, der das hinsegelt, beispielsweise.
Du hast recht, also er hat auch Bestrebungen, dass er nochmal ein eigenes Projekt irgendwie macht, aber davon hört man nicht. Also dass er, ich weiß nicht, ob die vielleicht sogar noch ihm ein Boot kaufen. Wäre ein spannendes Thema, ob er für nach seinem Erfolg jetzt auch mit Klapczyk, ob er dann im Rahmen von Malizia zum Beispiel ein eigenes Projekt bekäme, finde ich spannend. Also verdient hätte er sich jetzt. Aber eigentlich ist das nicht verkündet, sowas. Also,
fährt denn die Klapczyk, wisst ihr das, mit hier so von die Arktik und Ocean Race Atlantic und so, die ist überall dabei?
Also das ist, glaube ich, für die ist das ein ganz wichtiges Jahr, weil ist ja jetzt, weil mit dem Erfolg, mit Will ja auch und dann vorher ja, ist sie ja die Crewseglerin gewesen bei den Ocean Races und dann auch Sieger. Aber jetzt muss sie sich eben allein bewähren. Das ist, glaube ich, jetzt genau diese Saison ist für die sehr, sehr wichtig. Es sind ja auch einige dabei, die jetzt dann allein machen. Auch hier Elodie Bonafou mit ihrem Neubau. Ne? Da sind schon ein paar spannende neue Namen dabei und viele. Ich finde tatsächlich, da fällt mir gerade ein, Pepper habe ich immer mal drauf geschielt. Die hat ja auch immer mal so ein bisschen gepostet, was die ist. Und zwar, wie schwierig es auch sein kann. Die hat doch, wenn ihr euch erinnert, noch mit dem Mastbruch da bei der Vonde Globe in Australien. Die hat, glaube ich, jetzt erst vor ein paar Monaten ihr Schiff zurückgekriegt aus Australien und dann irgendwie nach England gesegelt und hat auch nicht die Kohle zusammen. Ne? Also, die hat zwar dann einigermaßen schnelles Schiff, aber kriegt es eben. Ja, ich glaube, Mast hat sie sogar, einen Ersatzmast drauf. Also ganz, hört sich immer so ein bisschen traurig an. Mal gucken, ob die noch irgendwie auf die Beine kommt. Aber
es wird schon so ein Jahr der Entscheidung für Richtung Vendée sein. Ne? Also irgendwann im Laufe des Jahres weiß man, wer dabei ist oder nicht, ne? Vermutlich, oder?
Ja, gegen Ende des Jahres muss man das eigentlich wissen.
Guck mal, es sind ja einige, ich gebe dir nochmal durch, hier Justine Metro kriegt ein neues Schiff, Sebastian Simon, du sagst ja auch hier DMG Mori, ne? Der Kojiro baut auch ein neues Verdier. Ich weiß nicht, ob der da nochmal, also richtig vorne ist er ja noch nie irgendwie rumgesegelt, aber vielleicht klappt das ja mal. Also
macht der Chinese, kommt der auch wieder? Oder was macht der?
Ist bis jetzt noch nichts von gehört, aber.
Also in keinem Fall mit einem Neubau, ne? Also
nee, genau. Fall. Aber guck mal, Dutro baut ein neues.
Die kopieren schnell vorher den Sieger der Route rum. Die Chinesen das.
Aber die Tro macht jetzt sogar zusammen mit Richomme eben auch so eine Parallelgeschichte, wie Boris das mit Royon macht. Und also das sind auch was passiert mit Violette d'Orange, die jetzt fährt sie das alte Boot jetzt von Sam Davies oder wird ursprünglich hat morgen gesagt, die kriegt nochmal ein neues Boot oder so. Sam Goodchild, klar. Also das ist schon, die Karten werden da neu gemischt. Ich find auch ganz spannend, was ist mit Paul Meillard? Ich meine, der hat nochmal alles so Gas gegeben beim Ocean Race Europe. Das hatten wir ja viel drüber gesprochen. Warum gewinnt der jetzt nun gerade dieses Ocean Race Europe? Weil er da aber nochmal voll all in gegangen ist mit Crew und seine letzte Kohle zusammengekratzt. Und jetzt wartet er, dass das so viel PR gebracht hat, dass er vielleicht dann auch noch einen Geldgeber für den Rest, weil der hat nämlich noch nichts so richtig. Ne? Also,
was ist eigentlich mit Goodchild massiv? Gibt es da ein neues Boot geben?
Yeah. Also der Goodchild baut ein neues Boot, genau.
Ja, ja.
Und sag mal, Miku Dallin, ist der dann raus, auch für die nächste Vendée? Oder wie ist denn der Stand der Dinge?
Ja, doch. Also die nächste Vendée wird er nicht mitsegeln.
Ja.
Also das ist offiziell bekannt gegeben worden.
Gibt es da irgendwas, dass der wiederkommt, oder weiß man das einfach nicht?
Ah, nee, da weißt du natürlich noch nichts. Da weiß man wirklich noch nicht viel. Und der kämpft mit seiner Krankheit. Ne?
Ja.
Da geht kein Weg dran vorbei.
Ist noch wichtiger,
ne? Der macht keine Zukunftspläne.
Der
lebt im Hier und Jetzt und der guckt, dass das alles jetzt auf die Reihe kommt. Ne? Und also soweit ich das mitgekriegt habe und ja, also das, nee, ich hab auch so ein bisschen aus seinem familiären Kreis so irgendwie über zwei Ecken gehört, eben, dass es ist eine ernste Geschichte. Mhm. Es ist ernst.
Ja, ja, klar.
Das und das ist nicht umsonst, dass so einer sagt, nee, komm, ist jetzt Schluss. Ich mache jetzt erstmal, kümmere ich mich um meinen Körper und um meine Familie. Und dann sehen wir weiter, ob ich überhaupt noch mal jemals wieder auf so ein Ding steige und bei irgendwelchen Weltumsegelungen mitmache oder sonst irgendwie was.
Komm, wir machen mal einen Themawechsel. Ich habe dann direkt noch mal so eine Zahlfrage. 17.500, sagt euch das was?
Ein?
Nee, ne?
Nee. Tolle, die übernächste Wunde Globe.
Nee, 17.500 ist die Entfernung von Lorient auf Sydney.
Oje, oje.
Okay. Ey, komm, das war jetzt aber zum nächsten Thema.
Das war gut. Das war
aber ja, mit KI, top. Oder?
So, nein.
Nein, hast du so ausgerechnet, Kopfrechnen.
Ja, ungefähr, schätze ich mal.
Das ist so richtig.
Lass es 17.600
sein. Hätten das wissen müssen.
Ja, gut. Ja,
du, wenn du weißt, wie viel Couple Master ist, kannst du das auch schätzen. Sydney Hobart ist das nächste Thema.
Ja.
Michael, immer die Franzosen, ne?
Ja, da ist ja jetzt dann Loison, der hat ja da so eine tolle Geschichte gemacht. Aber ich glaube, es ist wirklich ein bisschen besser, wenn Carsten vielleicht mal ganz kurz erzählt, was da eigentlich passiert ist.
Ja, genau.
Also wirklich, dann kann ich gerne was über den Loison noch irgendwie sagen, aber ich glaube, es ist einfach mal wichtig, dass wir das ein bisschen platzieren, um was es da eigentlich gegangen ist. Es ist ja eigentlich eine Kleinigkeit, aber es ist halt ganz interessant, was da so menschlich draus geworden ist.
Wobei, zuerst muss man vielleicht sagen, also genau, Sydney Hobart ist ja für uns immer so ein bisschen, ja, natürlich ist auch ein bisschen Urlaubszeit, wenig passiert, aber über die Weihnachtstage guckt man schon mal, da kann immer mal was passieren. Das ist natürlich das herausragende Rennen, das immer am zweiten Weihnachtstag startet. Es gilt auch als härtestes Yachtrennen für solche Entfernungen. Gerade das wird dann nach IRC immer gewertet, also nach der Handicap-Form. Aber es gibt eben auch diese, es war früher schon das Rennen, wofür die großen Yachten gebaut wurden. Ne? Also irgendwann hat man mal gesagt, okay, 100 Fuß ist so die Maximum, die größte Grenze, wie die Boote sein dürfen. Dann haben sich alle drauf geeinigt und größer sollte es nicht werden. Dann waren das einfach die schnellsten Yachten der Welt. Und das fand ich eigentlich immer ganz witzig, weil inzwischen sind ja auch diese Superjacht Comanche, die da immer gewinnt, der 100-Fußer, der ist ja auch gebaut worden, um Rekorde zu brechen. Und naja, das Ding ist aber auch jetzt einfach schon 11 Jahre alt. Ich weiß, da haben sich einige beschwert, weil ich habe dann über die erste Geschichte, also Sydney Hobart hat mehrere Geschichten geschrieben. Das war dann ging es da Überschrift Verblassender Glanz, weil ich das so ein bisschen einordnen wollte, dass ja, das geht immer noch um diese 100-Füßer, die da im Grunde starten. Das sind auch wahnsinnige Boote und beeindruckende Boote, aber es sind eben, die sind, wo wir gerade über Imokas gesprochen haben, die sind von denen überholt worden. Also obwohl Imokas ja nun 60-Füßer sind und na, da fehlen, wenn man gut rechnet, 40 Fuß. Und früher sagt man immer, Länge läuft, die größten Schiffe. Aber die Imokas sind schneller. Also die haben die Rekorde gebrochen. Die haben die, und zwar den Boris hat ja beim Ocean Race den Rekord gebrochen über 24 Meilen mit seiner Crew. Und vorher war es ja Escoffier. Also die liegen ja genau gleich. Und das, also diesen 24-Stunden-Rekord und der zu brechen war voll in einem so einem 100-Fußer eben von Comanche. Das zeigt eigentlich nur, ich wollte eigentlich nur sagen, natürlich ist das Rennen nach wie vor spannend, ist ganz was anderes als Imoka, aber es sind eben nicht mehr die schnellsten Yachten. Es wird dafür auch nicht mehr neu gebaut. Witzigerweise das Uraltboot, was der immer alles gewonnen hat, die Wild Oats, glaube ich 11, die soll jetzt auch ausgerüstet werden eben mit diesen Foils, mit diesen runden oder weit ausladenden Tragflächen, die wir von den im Mokas eben kennen. Also das ist da eben, die Technik ist so weit fortgeschritten, dass eigentlich die Sydney Hobart Superjachten dahinter Achter ausgefallen sind. Insofern, ja, finde ich es dann auch erst, es ist nicht mehr so ganz spannend, wie es vielleicht früher mal war, weil es einfach nicht die schnellsten Yachten sind. Trotzdem, klar, ist es
cool, wer da gewinnt, und es ist auch immer spannend, aber bei eins in diesem Jahr auch nicht. Comanche hat gewonnen vor den und dieses Wild Oats eben, denn was jetzt verkauft wurde an den Skipper sogar, der es vorher jahrelang gesegelt hat, wird eben jetzt auch mit diesen, wie gesagt, Tragflächen ausgerüstet, ist dann aber nicht rechtzeitig fertig geworden und ist dann ohne die Dinger gefahren. Der hat sogar, was ich auch immer ganz spannend finde, technisch, und wieder Imoca, der hat da sogar auch Foils hinten an den beiden Rudern dran, also so T-Foils, die ja bei den Imocas verboten sind, sonst wären die noch schneller, ne? Also das ist eine andere Regel da. Hat es aber alles nicht rechtzeitig fertig gekriegt, ist dann ohne diese Foils gefahren, naja, und ist auch, glaube ich, Vierter geworden oder so, sogar noch hinter einem 88-Fußer sind. So, das nur zu dem Thema, falls wirklich ja, Segelsport technisch durchaus bemerkenswert war. Aber danach kam dann eben nochmal die Geschichte, von der die Michael gerade andeutet, und das ist insofern auch ein bisschen skurril. Wir haben ja das Gleiche beim Fastnet Race, aber auch beim Sydney Hobart, dass man da eben nach IRC wertet, oder auch ein anderes großes Middle Sea Race bei Malta. Und da hast du dann immer, dass dann die ganz Großen gegen auch die kleinen Boote fahren, die natürlich deutlich schneller werden, aber gleichzeitig gewertet mit dieser Handicap-Regel, und das ist meistens dann nach IRC. Das heißt, in diesem Fall waren eben die ersten Schiffe, waren natürlich die 100-Fußer, und die werden aber auch nach IRC gewertet. Aber da die kurz vorm Ziel eben Flaute hatten, sind die anderen, die kleineren Boote, sind nachher schneller gewesen und also berechnet. Und beim Sydney Hobart geht es dann immer, diese IRC-Gesamtwertung gewinnt eben ein Schiff. Das ist Tattersall Cup, heißt das dann. Weiß nicht, das muss irgendwie ein Mensch sein, der es benannt hat. Wo es eine Gesamtwertung aller Yachten gibt. Das waren, glaube ich, knapp 120, die da gestartet sind. So, und da ist dann die Geschichte so, dass eben die 100-Fußer, die fielen raus, weil sie eben schlechte Bedingungen hatten, und die später gestartet sind, das sind 40-Fußer, glaube ich, die sind quasi nach berechneter Zeit, ging es doch mal um den Sieg. So, und da war jetzt die Geschichte, dass eben ein französisches Team da aus Neukaledonien, eine französische Kolonie von damals, die ist mit der JPK dahin gekommen und lag im Grunde vorne. Und sie haben dann kurz vorm Ziel wo dann natürlich auch die ganzen Medien da sind, wo dann Live-Berichterstattung ist, haben sie eben ihren Gennaker ausgebaumt. Und das ist insofern auch nicht schlimm. Hatte ich auch in der Geschichte beschrieben. Ich meine, in der J70, das ist ein Modus, den man ständig macht. Man nimmt im Grunde Schmetterling. Modus, klappt den Gennaker nach Louvre aus und hält dann die Schot aber fest, um sie, weil das schon ganz filigran ist, dass es eben zu sonst das System zusammenfällt. Und da haben jetzt die beiden Franzosen haben das im Grunde auch so gemacht, und der Vorschussschiffsmann, also muss man auch noch so sagen, double-handed, die anderen fahren alle mit Crew, die sind double-handed, trotzdem lagen die vorne. Er stand im Grunde auf Höhe des Mastes, am Wand, und hat diese Gennaker-Schot nach Louvre rausgehalten mit der Hand und hat dann gesagt, wir kommen ja gleich ins Ziel, dann kommen die ganzen Medien an Bord, und dann eigentlich müssen wir das Boot ja noch aufräumen dafür. Und dann haben sie gesagt, ach, weißt du was, dann nehmen wir einfach den Spinnaker-Bau, und dann musst du das nicht die ganze Zeit raushalten, sondern du kannst dann schon mal aufräumen an Deck, damit wir nachher hübsch sind. So, und dann haben sie einen Spinnaker-Baum genommen, der auch für den vorhandenen Spie da ist, also nicht für den Gennaker, sondern für den Spie, und haben eben an dem Spiebaum das Schothorn vom Gennaker ausgebaumt, und das war natürlich überall zu sehen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, dieses Manöver oder dieses Setzen des Segels ist eben verboten, und naja, so haben sie eine Stunde nach einer Protestverhandlung, haben sie nach einer Stunde Strafe bekommen, Stunde und 5 Minuten Strafe bekommen, sind dadurch Zweiter geworden. So, super. Kurze Geschichte, sehr traurig auch.
Ja, aber wieso? Ist ja eigentlich auch eine spannende Sache, weil Wer hätte gedacht, dass da wirklich auf solche Kleinigkeiten es ankommen kann? Ne? Weil es ist ja nur wirklich, wie du es prima beschrieben hast, es ist ja eine Kleinigkeit im Endeffekt.
Ja.
Und das finde ich schon ein bisschen frustrierend. Aber es kam halt eben nicht frustrierend an bei denjenigen, die zuvor Zweite waren und jetzt Erste.
Ja.
Das ist ja auch eine spannende Sache gewesen, dass die Skipperin des zweiten Bootes, eine Chinesin, die schon, also quasi stämmig, ne? auch in Australien schon aufgewachsen ist.
Genau.
Und Yinling. Und die hat ja schon richtig Erfahrung da mit dem Sydney Hobart Race. Die hat ja schon dreimal teilgenommen, obwohl sie eigentlich erst ganz, ganz spät mit Segeln angefangen hat, ist sie einer der talentiertesten Seglerinnen gewesen, laut australischen Fachmedien, die sie im Moment auf der Hochsee haben. Und naja, und sie hat also, ich glaube, jetzt zum dritten oder vierten Mal teilgenommen und die wusste ganz genau, was Sache ist. Ne? Und angeblich, das ist mal in der Equipe noch kurz gestanden, hier in der französischen Equipe, hat sie das als erstes gesehen und
Aha,
hat gleich von
echt?
Anfang an, weil die waren ja nur ganz kurz aufeinander. Die hatten ja, glaube ich, im Ziel letztendlich, glaube ich, eine Viertelstunde oder sowas.
Nee, war schon, glaube ich, eine Stunde, nee, zwei Stunden oder was,
nee.
Glaube ich.
Nee, weil sonst, so wär ja, sonst wär, wären sie ja nicht Zweite geworden.
Ja,
sonst
doch.
Wären sie ja nicht zurückgestuft worden.
Die waren, doch, das hat genau eine Stunde, fünf Minuten war die Strafe und dadurch sind sie eben hinter den, andersrum meinst du, ja.
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 Hast du recht.
Ja. Jedenfalls, das war schon interessant, weil die ist sofort drauf angesprungen und hat ja auch sofort, sie hat erstmal protestiert und hat dann aber auch später den Protest wieder zurückgezogen, weil ja letztendlich die Regattaleitung von sich aus dann protestiert hat, ne? Gegen diesen Fauxpas in Anführungszeichen. Also ehrlich gesagt, was anderes kann ich dazu nie sagen als Fauxpas, aber es ist halt ein Regelverstoß, eindeutig. Ne? Und,
aber ich glaube, das ist aber auch so gelaufen, also so wie ich es verstanden habe, haben die ja ein Foto, also sie waren ja nicht dabei, also ich glaube übrigens doch, dass sie sind zwei Stunden hinterher gesegelt und haben dann im Endeffekt nachher ein Video oder ein Screenshot bekommen von dem Zieleinlauf. Und
das haben
dann,
die eingereicht, ne, das Video.
Ja genau, aber die haben es von irgendwem geschickt bekommen,
ja.
Ne? Und dann haben sie gesagt, okay, das ist doch irgendwie doof und jetzt weiß ich nicht, klar, ich glaube auch diese Chinesin ist, wie du schon sagst, ist schon eine erfahrene Frau, aber die hat sich ja diesen, wie sagst du, Alexis Loison, ne, eingekauft, also den Superprofi überhaupt und ich glaube, ich weiß nicht, ob die selbst darauf kommt, dass das verboten ist oder meinst du, also, weiß ich nicht, der Verdacht liegt nahe, dass, was heißt der Verdacht, also, dass der sofort sieht, der beschäftigt sich ja mit diesen Regeln, das ist übrigens, ich dachte erst, das wäre eine Sydney-Hobart-Regel oder eine IRC-Regel, nee, das ist eine von in den normalen Rennsegeln, wo auch drin steht, Backbord vor Steuerbord, steht diese Regel nämlich drin, dass du es eben nicht darfst. Dass es diese Regel
gibt. Ach so, ich dachte auch,
nee.
Ich hätte auch gedacht, das wäre jetzt Sydney Hobart Spezial gewesen.
Nee, ich habe mir
das generell so, okay.
Genau, ja. Rausgesucht und Regel 55, ich konnte es jetzt auch nicht, weil es ging auch darum, dass du, wenn es am Bugspriet fühlst, darfst du so ein Spiel, wie gesagt, du darfst es raushalten, wie man es jetzt so bei einer J70 machst oder auch bei anderen Booten, die dann Schmetterling fahren. Das funktioniert ja nur beim ganz bestimmten, wenn der Wind genau platt von hinten kommt und dann das Ziel dann auch zufällig genau in der Richtung ist, was ja dann der Fall da war. Dass es, und dann sagten die ja auch, selbst die Jury hat nachher gesagt, es waren, ja, sie haben genau sehen können, über weiß ich nicht wie viel Meilen, also ganz wenige Meilen und es hätte einen Vorsprung oder eine verbesserte Zeit von 5 Minuten gebracht. Also das war der eigentliche Effekt. Und dann haben sie aber, also im Grunde hätten sie, wenn sie, klar, dann wird man denken, okay, dann zieht der noch einfach 5 Minuten ab.
Ja.
Aber durch die, weil es einfach ein Regelverstoß war, normal, und es auch in den Segelanweisungen drinsteht, dass man normal auch bei einer Strafe bestraft, also wenn du zum Beispiel beim Start jetzt irgendwann die Vorfahrt nimmst, dann steht da auch drin, ja, du kannst nicht zwei Kringel fahren, sondern dann kommt eine Stunde Strafe drauf. Und so haben die das im Grunde auch bewertet. Und deshalb, ich dachte auch, wieso eine Stunde gerade? Ist doch total willkürlich. Nee, das steht nochmal speziell in den Sydney-Hobart-Segelanweisungen drin. Dass du dann eben, wenn du dich da nicht frei hältst, gerade ist es
hatten wir ja auch schon, dass da die großen 100-Fußer sich gegenseitig fast umgefahren haben und nachher hat ein Protest im Ziel dann entschieden oder ja, also ja, das dazu sehr, ja.
Aber lustig fand ich, also lustig, tat mir auch leid, lustig fand ich das Foto von der Pokalverleihung.
Ja.
Der sah schon nicht so richtig glücklich aus. Ne? Ich habe noch nie einen gesehen, der so missmutig mit seinem Pokal da steht, der wusste, was passiert. Ne?
Der, ja, aber der Alexis Loison. Ja, dem war das ein bisschen peinlich alles, ist doch logisch. Das war doch die Skipperin, die letztendlich da, denn die wollte die erste Frau werden, die eine Kategorie gewinnt beim Sydney Hobart Race. Und
hat sie ja jetzt gewissermaßen.
Und das hat sie ja jetzt auch geschafft. Und gut ist.
Stimmt, du meinst das Foto, wo er dann, genau, aber der gewinnt ja dann da und ist, glaube ich, genau das, was Michael gerade sagt. Ich glaube, der weiß, das ist ja auch nochmal eine Ebene. Ich wollte, hab da schon rein interpretiert.
Ja, das ist irgendwie doofe Entscheidung, ist immer sowas.
Ja, weil ich habe jetzt auch gesagt, am Anfang gab es ja auch Pressemitteilungen, hieß es dann, wenn du so gewinnst als Zweiter, so willst du eigentlich nicht gewinnen. Und jetzt habe die andere Ebene ist ja noch, dass diese beiden Franzosen auch noch, oder zumindest der eine, der ist ja irgendwie auch so ein Olympiasurfer früher, so richtig guter Typ, und der kennt den Alexis offenbar, die kennen sich, sagen sie, glaube ich, sind selber zwei oder drei Sydney Hoberts miteinander gefahren. Das heißt, sie sind echt gut befreundet und jetzt hat dann denke ich doch, dann sagst du doch mal dein Kumpel, ey, ja, tut mir leid, so will ich eigentlich nicht gewinnen, habe ich jetzt nirgendwo gelesen, aber auf dieses Foto, wie du schon sagst, das sagt 1000 Bände, der hat zwar den Pokal, aber eigentlich findet das doof.
Ja, das
doof.
Meine ich, das ist richtig, ja, cool.
Genau. Und deshalb ich sag jetzt, ist immer gemein, ich will jetzt nicht immer sagen, die Chinesin, das ist ja gar nicht die, wie heißt sie, Jim? Jin Lung? Michael, du wusstest es gerade.
Jin Lin.
Jin Lin, genau. Also die fand ich, die ist dann noch ein bisschen krass. Die hat so, ist halt so. Klar, kann man so sehen, Regelverstoß, aber das war ja wirklich jetzt auch nicht ein Regelverstoß, den sie absichtlich gemacht hat, sondern eigentlich. Ja, wirklich, wo du sagst, so ein Fauxpas, wollten das Schiff eigentlich nur aufräumen und wollte nicht die ganze Zeit untätig da rumstehen. Die hätten ja auch den Spinnaker einfach setzen können. Weißt du, das wäre das Nächste, was sie ja vorher die ganze Zeit gemacht haben. Sie nur gesagt, ja, wir machen das Manöver jetzt nicht, sondern wir fahren jetzt einfach so weiter ins Ziel. Das ist ja der Hintergrund. Und ja, und da willst du eigentlich auch als Zweiter, willst du so nicht gewinnen, dann sagt man auch gerne schon nochmal bei der Preisverteilung, sag mal, ja, und ich, sorry jetzt an die Zweiten, tut mir leid, aber ist egal, das war, fand ich eine ganz interessante Ebene. Wo man,
wer nächstes Jahr mitfahren will beim Sydney Hobart Race und nicht mit den Regeln nicht, oder generell mit den Regeln nicht Bescheid weiß, da lohnt sich mit Sicherheit ein Besuch auf der Boot Düsseldorf, unserem Podcast-Partner. Geht ja schon nächste Woche Samstag los, ich fahre schon Freitag hin.
Mhm.
Carsten kommt auch, Miku kommt auch. Wir haben
musst du aufschließen oder was?
Ich bin Stimmt. der Herbergsvater, ja. Nee, ich muss ja arbeiten. Ihr geht ja nur zum Bratkartoffeln essen hin. Ich muss ja arbeiten.
Also. Ja, das stimmt. Das habe ich jetzt wieder vergessen, ja.
Ich als Hostess.
Ja, ehrlich. Weil, mit so einem Käppi auch.
Bei den Motorbooten mit so einem, genau. Diesen großen Motorjachten, dieser Halle, wo immer I Did It My Way gesungen wird. Nee, freue mich sehr auf die Boot. Da gibt es auch mit Sicherheit viel zu dem Thema Regatten. Also wenn man nicht weiß, darf ich eigentlich dieses Ausbauen machen. Das kann man sich da,
genau.
Kann man sich da auch beantworten
lassen,
die Frage.
Informieren, genau.
Na, aber wir machen ja von der Boot auch noch was, wenn wir da sind. Und wir machen ja vorher auch noch einen Podcast. Vielleicht gucken wir mal ein bisschen auf die Boot. 3. Wisst ihr, sagt ihr die Zahl 3 was?
Nee.
Ich habe heute mir ein Konzept, mein guter Vorsatz war, ich mache Konzepte für Überleitung. Habt ihr keine Ahnung, was die 3 meint?
Also drei Personen versuchen, an diesem Podcast teilzunehmen.
Sehr gut.
Finde ich schon mal gut, war aber nicht das, was ich
Das sagen
wollte.
Sie ja hinterher auch immer. Das ist ja auch wie bei diesem Farbenratenspiel. Ich sehe was du nicht siehst und dann ist es doch wieder was anderes gewesen.
Ja. Das ist ein Trick, den ich mit meinem Sohn seit längerer Zeit schon mal, den habe ich oft gemacht auch früher, auch mit so Mitarbeitern und sowas. Wenn irgendwie, keine Ahnung, es gibt nur ein Ticket oder die Entscheidung ja oder nein, sagt man zwischen 1 und 10 und wenn er dann sagt 6, sagst du, ach Mist, 7 was. Mein Sohn hat es bis heute nicht begriffen, dass ich mir die Zahl ausdenken kann. Wenn er was haben will, Papa, darf ich, weil da sagt man zwischen 1 und 10, 5. Nee, 4 wäre richtig gewesen, leider. 3 heißt, wir kommen jetzt zum dritten Thema.
Was?
Ganz toll. Ein Übergang, ein Traumübergang. Ganz hervorragend.
Oder?
Ja.
Mhm. Wollen wir mal über nochmal einen Nachklapper? Ich finde ja, das ist ja, wir haben ja, das Jahr ist erst 7 Tage alt, aber ich finde, wir haben schon Helden. Ne? Mathis Bourgnon, wie spricht man ihn?
Stimmt.
Bourgnon. Aber Bourgnon ist völlig in Ordnung.
Mhm. Bergnon wird der Amerikaner.
Nein,
sagen.
Bergnon kannst du abhaken. Wird nichts. Er ist für mich hat das, Schweiz-Franzose oder Schweizer.
Für mich hatte das ein bisschen was von. Ich habe so ein bisschen Mottissier-Gedanken haben, der verschenkte Sieg, wo der nicht ins Ziel gefallen ist und er sagte, nee, ich will noch weiterfahren.
Mhm.
Ja, doch so ein bisschen. Komm, ja, also komm, wenn du jetzt den Mini-Transat fährst und alle bringen ihre Boote mit dem Container nach Hause oder irgendeiner segelt und der sagt, nö, ich segel wieder nach Hause. Das finde ich schon krass, oder?
Ja, ja, das ist eine PR-Geschichte auch. Also wirklich, es ist eine PR-Geschichte. Ja. Mittlerweile weiß ich auch, dass es keine finanziellen Gründe gewesen sind. Mhm. Also das kostet schon ein paar tausend Euro, um das Boot wieder auf Huckepack auf so einen Frachter zu laden und dann nach Hause zu bringen. Aber das haben die meisten in ihrem Budget mit drin und er eben auch. Also er ist nämlich finanziell gar nicht so schlecht dagestanden. Das ist eindeutig eine Geschichte gewesen. Der wollte nochmal so einen kleinen PR-Coup machen und natürlich ein Abenteuer. So logisch. Mhm. Ich meine, kurz nach dem Sieg, da muss man sich auch mal reinpfeifen, er hat ja diesen knappen Sieg errungen,
ja,
vor
Wahnsinn,
dem ganz, ganz großen Favoriten und Benoit Marie und naja, und jetzt, also pff, jetzt ist er dann einfach losgesegelt danach und statt auf den Frachter zu gehen, beziehungsweise die Skipper gehen dann ja ins Flugzeug, aber ja, hat er sein Boot geschnappt und ist da losgesegelt. Und das ist eigentlich an sich schon mal eine coole Geschichte. Und er wollte damit ja auch in so einen kleinen Rekord irgendwo aufstellen. Er wollte irgendwie wahrscheinlich als erster und schnellster Mini bis dann, aus der Karibik darüber kommen in die Bretagne. Aber das ist ja völlig in die Hose gegangen, ne?
Übrigens fällt mir gerade ein, ist ja eigentlich ähnlicher Fall wie wir gerade beim Sydney Hoare. Der hat ja auch quasi seinen Sieg mehr oder weniger in Anführungsstrichen geschenkt bekommen, ne? Weil der nun, wie du schon sagst, der große Favorit mit den Foilern, der war ja deutlich schneller. Der ist ja kurz vorm Ziel, ist er nochmal irgendwie in so eine Welle eingehakt, hat sich den Bugspriet ins eigene Boot gebohrt, wäre fast abgesoffen, dann ist
aber
er.
Krass, das ist doch nicht der Sieg geschenkt bekommen.
Das nee, das finde ich auch nicht.
Das gehört dazu.
Ja, ja.
Das ist einfach so.
Ist was anderes als ein Protest, stimme ich dir zu. Aber er hätte das normalerweise nie gewonnen, wenn der ist ja da.
Ja, aber da, dieses normalerweise, das stimmt hier nicht.
Na doch.
Benoit Marie hat einen
gewonnen,
Schaden an seinem Boot gehabt und da ist der andere an ihm vorbeigesegelt. Fertig.
Ja,
so ist Hochseesegeln.
Nee, ja, das will ich ja gar nicht anders sagen, aber es ist was anderes, ob du jetzt auf zwei gleiche Boote oder zwei Imokas die quasi gleichzeitig um den Sieg kämpfen und einer kriegt zum Schluss dann einen guten Winddreh, ein gutes Manöver, als wenn jetzt der andere neben dir auseinanderfällt und du quasi vorbeifährst. Es ist so beim Segeln, aber natürlich hat es einen anderen Wert. Das ist ja auch nichts Schlimmes, aber es ist so eine Duplizität der Ereignisse, dass es quasi ähnlich. Deshalb konnte er sich auch nicht so krass freuen. Es war das Gleiche. Und Benoit hat ja durchaus sich auch mit dem Kumpel gefreut. Er hat halt so ein filigrales Boot. Aber natürlich ist klar, dass er es mit. Das ist so mal das Schiff von Bogacki, Lilienthal damals, mit dem der schon Mini-Transat gesegelt ist. Ne? Also finde ich schon.
Aber das gehört
ja
dazu,
eben auch Jörg Riechers.
Ja, genau. Jörg Riechers hat das doch am Anfang. Ist er nicht sogar aufs Podest damit gefahren? Also
Jörg Riechers ist Zweiter geworden.
Ja, genau. Und ich glaube, Bogacki Dritter oder ich. Oder, ja. Also jedenfalls, also es war natürlich toll und Hammer. Der muss auch da echt, die haben ja dann nur, auch hat er auch erzählt, irgendwie nur ganz viel selbst gesteuert und am Limit mit schwarz vor Augen und unglaublich. Aber eigentlich hat er eben das langsamere Boot und insofern geile Geschichte.
Ja, aber Carsten, ich finde, es gehört dazu, irgendwie gerade zu so einer Regatta, dass du das Boot auch heil ins Ziel fährst.
Ja, alles gut. Ich kritisiere das
nicht. Guck mal,
Ist
so ein bisschen, ich finde so ein bisschen, so, das schmälert so ein bisschen die Leistung, weil der andere wäre eigentlich besser. Wenn Bayern gegen keine Ahnung, gegen Arminia Bielefeld verliert, haben sie auch verloren. Mhm. So ist aber so. Musst du einfach gucken.
Ja.
Oder?
Ich schmälere die Leistung nicht. Ich sag's nur, die Fakten, die in dem in Matthijs in Bunyan jetzt selber, hat er ja auch selber genau so gesagt. Und dann sagst du ja auch, okay, das war jetzt auf den letzten Meilen, ja, ist halt nicht, hat halt nicht hingehauen halt. Ne? Also für Benoit. Aber das ist so beim Segeln, aber das ist eben noch mehr bei so, die sind ja auch in der Prototypenklasse gesegelt, ist ja auch nochmal was anderes, wo jetzt eben genau wie du sagst, da kommt es ja eher auf Konstruktion an und ob du jetzt filigran gehst oder nicht. Und naja, und diese Foiler haben ja Probleme, wissen wir ja alle, das wäre auch eine Sensation, dass du damit überhaupt über den Atlantik ballern kannst, mit so einem kleinen, mit so einem Mini-Foiler.
Ja, Wahnsinn. Man muss immer denken, das sind 6,50 Meter. Ne?
Ja, aber das
damit ist auch zurückzusegeln, weißt du?
Das ist dann die andere Sache.
Ja, das ist so. Also, ja. Miku, würdest du mit deinem Mini diese Atlantikrunde zurückfahren?
Logisch. Ja, Thema.
Gerade also, im Winter, ne? Ist auch immer gut.
Ja, im Winter. Und ich würde irgendwo ein bisschen warten, dass ich auch Schneefall in der Biscaya habe.
Scheiße, ja, schon,
aber fand ich schon
es ist eine tolle Leistung gewesen, vor allem halt eben zum Ende hin, als er in einen wirklich üblen Sturm gekommen ist. Also bei das, Ende jetzt, seiner, ne? Tour, ja. Das Ende seiner Tour, das Ende seiner Tour, ist er wirklich in einen üblen Sturm gekommen und hat da 50 Knoten abreiten müssen und vorher ist eben das Großsegel kaputt gegangen, die Latten sind kaputt gegangen und es war das Boot war müde. Eindeutig. Das Boot war müde, dann hat er das Backbord voll, Quatsch voll, das Backbord, Backbordruder hat er verloren und das ist richtig aus der Verankerung regelrecht rausgerissen. Wahrscheinlich ist er gegen irgendwas gefahren, er weiß aber nicht so ganz genau, warum dem so gewesen ist. Lange Rede, kurzer Sinn, er musste dann mit dem Steuerbord Ruderblatt musste er dann quasi die Azoren ansteuern und das vorm Wind bei 50 Knoten von hinten ohne Großsegel.
Fährt nicht gut zum Boot dann, oder?
Vorne drauf. Ja. Das ist dann schon kernig. Also da musste schon gewisses seglerisches Können haben oder eben vielleicht, wie in seinem Fall, auch ein gewisses Talent, Gene, die er tatsächlich auch von seinem Vater mitgekriegt hat. Ich meine, man kann ja wirklich von Herrn Bourgnon sagen, was man will. Er ist ja, steht ja stark im Kreuzfeuer im Moment auch wieder. Wegen vieler
wieso jetzt wieder?
Angebereien und Betrügereien auch. Und es gibt Geschichten mit irgendwelchen, ja, mit Frauen, die nicht richtig bezahlt wurden. Also Quatsch. Nein, also es gab Scheidungsprobleme und
Okay.
Ja, das war jetzt fies. Also können wir das vielleicht bitte rausschneiden oder wenn
wir lassen es drin.
Hast jetzt
also hier mit Entschuldigung in Richtung der Frauen, die sich angesprochen gefühlt haben. Ja, das war jetzt also falsch formuliert.
Es war eine Umschreibung.
Ja, es war eine Umschreibung. Ja,
aber sag doch mal ganz kurz, ich habe da auch, der Matthijs ist, glaube ich, sogar auf der Boot Düsseldorf. Also ich darf es noch nicht verraten, aber der ist vermutlich da. Da hatte ich irgendwie lustigerweise noch vor Weihnachten noch ein Telefonat zu, wo mich jemand zu dem fragt. Und dann haben wir noch telefoniert mit Carsten. Der hat sich von seinem Vater relativ distanziert. Er berät ihn, lässt sich aber trotzdem von ihm beraten. Aber er hat gesagt, so, ich mache so meinen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen Freistrampeln, dieses so, ich segel jetzt einfach zurück. Aber sag mal, erzähl doch mal, der Vater, Miku, geht so ein bisschen als Hochstapler, ist er überführt worden, ne? Auch im Segelbereich, ne? Oder wie war das?
Naja, klar, der hat.
Du hast ja darüber
das
geschrieben.
Das fing an damals, also. Die ja wirklich, die kann man ja gar nicht hoch genug einschätzen, so eine Aktion. Der ist im offenen Katamaran, ist der um die Welt gesegelt. Ja, zwar in Etappen, aber er ist um die Welt gesegelt, in einem offenen Teil. Ne?
Ja.
Und der erste, in Anführungszeichen, Beschiss an der ganzen Geschichte war, dass er über den Atlantik gesegelt ist und dauernd irgendwie erzählt hat, er ist alleine unterwegs, aber in Wirklichkeit ist ein Kajütboot in seiner unmittelbaren Nähe immer gefahren.
Mit Baron Lüchtenburg.
Genau. Und hat ihn halt auch aufgenommen, wenn irgendwelche Stürme ankamen, oder hat ihn auch zwischenrein, gab es mal den einen oder anderen Powernap auf dem Boot und so weiter und so fort. Also das war der erste Beschiss. Aber er hat dann trotzdem, der zieht das durch, er hat weitergemacht und Das war ohne Ende, ging das, diese ganze Weltumsegelung eigentlich so weiter. Er hat immer irgendwelche Sachen behauptet, die er gerade gemacht hat, über Wochen hinweg durch den Pazifik alleine gesegelt. Er ist nicht alleine gesegelt. Ja klar, wenn er am Segeln war, dann war er alleine. Das stimmt. Aber auf dem Boot. Aber dieses Kajütboot, und das war ein großes Teil, das war so ein 16-Meter-Kahn oder irgend sowas, die waren die ganze Zeit mehr oder weniger in der Nähe. Und wenn es irgendwie kritisch wurde, dann hat er halt da angelandet. Hat er festgemacht an der Seite oder was weiß ich, keine Ahnung. Jedenfalls, das ging schon mal kräftig in die Hose, als das rauskam. Und dann ist er ja durch die Ost-West-Passage, er hat es allerdings West-Ost gemacht. Ne? Also er ist vom Pazifik aus rüber in den Atlantik. Und das hat er ja auch groß angekündigt, macht er auch wieder auf dem gleichen offenen Katamaran. Und das in dieser Kälte, die da oben ja trotz Klimawandel nach wie vor ordentlich herrscht. Und er ist auch ganz gut durchgekommen, jetzt so ist nirgendwo auf einen Growler oder auf irgendeinen Eisberg geklatscht oder irgend sowas, ganz und gar nicht. Aber er hat immer wieder behauptet, er hätte das alles aus eigener Kraft gemacht. Und dann haben sich irgendwann Leute gemeldet, die gesagt haben, ja, ach, den haben wir geschleppt, eine Woche.
Das war noch eine deutsche Weltumsegler, so eine ganz berühmte, die haben plötzlich Videos. Den habe ich beim Schleppen gesehen.
Und der erste, der mir das erzählt hat, war Röttgering.
Stimmt, Uwe Röttgering.
Er hatte das damals mal geschrieben, er hat gesagt, ich glaub da bloß kein Wort von. Stimmt. Ich hab so viele Kontakte zu Leuten, die da oben in der Passage gerade auf eine Durchfahrt warten, und die haben alle das Gleiche erzählt. Der geht von einem Boot zum anderen, um sich aufzuwärmen. Weil ja auf seinem offenen Katamaran keine Heizung war, logischerweise. Aber in den schönen Kajütbooten war ordentlich Heizung. Aber jedenfalls solche Sachen, und das ging aber dann so weit, dass beispielsweise Kameraleute oder Fotografen, die das Ganze eigentlich begleiten sollten und die auch in der Nähe waren, offenbar zumindest mal beim Start und in den Zielbereichen, die haben die Zusammenarbeit aufgekündigt. Und den schuldete er wirklich viel, viel Geld noch. Und die sind in Prozess gegen ihn gegangen.
Ja.
Ein Prozess, den er gleich verloren hat. Also da musste er bezahlen. Ja, und dann ging das weiter. Er hat ja, Carsten erinnert sich bestimmt, wir haben ja auch viel über sein nächstes Projekt dann geschrieben. Weil er wollte ein sogenanntes Müllsammelboot, ein Müllsammelkatamaran bauen lassen. Ne? Weil er ist dann voll auf diese Schiene aufgesprungen. Halt so, wir säubern die Ozeane, weil das halt damals oder auch bis heute ja auch sehr, sehr populär ist im Endeffekt. Und diesen Müllmaran, den hat es bisher nur auf dem Papier gegeben, und es wurden aber reichlich Sponsorengelder eingesammelt, und da läuft jetzt im Moment ein Verfahren an, weil da fehlen einfach Gelder von diesen Sponsoren und eingesammelten Geldern. Fehlen große Beträge. Ich kann jetzt die Beträge als solche nicht nennen. Steht auch gar nicht zur Diskussion. Es fehlen einfach Beträge, und da wird es jetzt einen Prozess geben. Den hat es noch nicht gegeben. Ne? Aber klar ist, dass er schon seit eineinhalb oder glaubt fast zwei Jahren jetzt aus diesem Müllsammelprojekt raus ist. Dass er gegründet hat. Er hat das gegründet. Das ist eine große... wirklich eine große Crowdfunding-Geschichte gewesen, und zusätzlich halt eben viele Freiwillige, gerade hier aus dem Lorient-Kreis, die da wirklich auch arbeiten für ihn, freiwillig, weil die an dieses Projekt geglaubt haben und so, teilweise auch Geld da reingesteckt haben, und mal von ihrer Zeit ganz abgesehen. Ja, und das ist alles jetzt, hat sich alles in Luft aufgelöst. Boah, also
nicht schön.
Eine völlig krasse Familie, ich habe mir das irgendwie dann im Dezember durchgelesen, weil der Bruder Laurent Mounion, also der Bruder von Ivan, von dem Vater von Matisse, der 2015 ist er verstorben nach einem, irgendwie aus so einem teuren Tauchen, also ist er vermisst, der ist wahrscheinlich, der ist auch Langstreckenkurs, was hat er gemacht?
Der war ein Held.
Der ist
ein Robicat
16, Name, ne?
Robicat 16.
Laurent Bourgnon war ein Held und der hat alles gemacht.
Atlantik gefahren, ne?
Ja, über die Schweizer, ne? Ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben. Alle Robicat beide Schweizer. Ne?
Schweizer, ja.
Hey, also Laurent Bourgnon steht außer Diskussion, der hat auch heute noch einen Heldenstatus.
Ja.
Und viele sagen halt, aber das ist jetzt, das sind alles nur so Gerüchte dann halt auch und so, aber viele sagen, dass halt der Ivan im Schatten seines großen Bruders stand und so weiter und so fort. Aber das sind alles so Sachen, ja, ach, da braucht man eigentlich gar nicht drüber reden, weil das sind dann auch so Unterstellungen, die dann da rauskommen. Tatsache ist, es läuft im Moment ein Prozess an. Und der muss abgewartet werden. Da muss man sehen, ob er da wirklich betrogen hat. Und klar ist auch, dass er beschissen hat mit seinen Angaben, wie er um die Welt gesegelt ist, beziehungsweise die Nordwestpassage überhaupt dann tatsächlich von West nach Ost überhaupt geschafft hat. Nämlich er hat sie nicht geschafft. So. Und das ist einfach alles, was dahinter steckt. Wäre der nicht, also das sage ich jetzt mal so gelinde gesagt, einfach ein Großmaul, dann würde das auch im Endeffekt gar nicht so hochgekocht werden. Ja? Aber weil er halt eben so imagesüchtig ist und er stellt sich überall dann gleich in den Mittelpunkt und so. Und deswegen, da muss ich jetzt dann noch den Bogen schlagen zu Matisse, deswegen hat mich das wirklich gewundert, dass Matisse eigentlich, ich dachte eigentlich, der flüchtet vor seinem Vater, ne? Aber das ist schon, das haben ja auch andere Leute bestätigt, die dabei waren, das war alles ehrlich. Der Vater war ja da beim Sieg bei der Mini-Transat, der hat ihm ja gratuliert da vor Ort und so. Und das war ehrlich alles. Ne? Mhm. Und der hat tolle Sachen mit seinem Vater gemacht und er hat auch immer wieder behauptet, der Matisse, dass sein Vater ihn letztendlich überhaupt dann zum Segeln gebracht hat. Ne? Der ist als 15-Jähriger mit seinem Vater auf dem Katamaran quer durchs Mittelmeer gerauscht. Ich glaube, das war Marseille-Karthago und dann haben die da so einen Rekord auch gebrochen, so einen Geschwindigkeitsrekord. Also war auch ein offener Katamaran, ich glaube im Nacra oder sowas. Und als 15-Jähriger, das war für ihn, sagt auch überall, war für ihn eine Initialzündung. Erst da hat er angefangen mit Segeln. Der ist vorher nicht so wie sein Cousin
mit
5 im Opti gesessen oder so. Ne? Ganz und gar nicht, ne? Naja, und dann apropos Cousin, dann ist ja halt eben der Basil, ne, der segelt ja jetzt im Moment die Open 50. Und das
auch Class 40 vorher, glaube ich.
Class 40 vorher und jetzt, und war auch erfolgreich in der Class 40, ne? Der hat gut gesegelt. Und jetzt ist er ja, glaube ich, da bei der Café Lor war er noch im Open 50 unterwegs. Ja,
stimmt. Und das ist ja nun wieder der Sohn von Laurent wieder. Ne?
Von Laurent, genau, ja.
Also wichtiger Name. Mühe, ich stelle mir nur mal vor, jetzt auch wenn du gerade Marantis sagst, dann, ja, du hast deinen Vater, der hatte ihn ja auch da jetzt quasi bei der Rückweg da quasi mehr oder weniger geroutet. Also hat ihn dann immer, glaube ich, was sagt er immer, einzige Kontakt waren so 15 Minuten Telefonate, die er mit seinem Vater übers Wetter geführt hat auf dem Rückweg. Aber das ist natürlich auch schwierig. Also der wird ja schon einen Bezug zu seinem Vater haben, aber wenn er, muss er auch eine gewisse Distanz da
hat er
war,
auch
ne,
öffentlich
das,
gesagt. Ne?
Eben, das hat er durchaus ausgesagt. Also das stelle ich mir schon alles nicht so einfach vor, auch auf jetzt, ja, was auch immer mit, man ist halt der Vater, ne, der auch sehr gut segeln kann. Und kannst ja, weiß ich nicht, ist bestimmt kompliziert, umso ja, bemerkenswerter, ja, dass er da.
Was ich geil finde, dass Matisse mit 28 schon die Frisur hat von Jean Le Cam. Müssen wir mal gucken.
Ja.
Aber ich finde, ja, das sieht aus wie der Junge. Aber könnte ich mir vorstellen, von dem hört man noch was, ne? So
übrigens, der Name hat mich ja noch geschrieben. Der taucht ja auch da wieder auf. Der hat ihn, also die Tochter von Le Cam hat ihn doch irgendwie
hat ihn empfangen,
begrüßt,
ja.
Ne?
Le Cam,
so.
Ja.
Ja, ist
eine, war,
so.
Und das,
eine
das
kleine,
geht ja noch weiter. Es geht ja noch so weiter. Thais Le Cam hat ihm sozusagen in La Horta auf den Azoren hat sie ihn mehr oder weniger dann da aufgefangen sozusagen, weil der ist ja sozusagen auf dem Zahnfleisch da in diesen Hafen reingesegelt. Und aber Thais Le Cam war auf der beim Rückturn quasi vom Café Lor auf dem Open 50
auf dem Trimaran
Trimaran von Basile Bourgnon.
Ach so, ach, die war zusammen.
Ja, also das ist schon irgendwie, also da ist die, diese Bourgnons, die haben jetzt in diesem Jahr ordentlich Themen gehabt. Also,
stell dir vor, was da für ein Hochseesegler rauskäme mit Thaïs, Le Cam und Basile Bourgnon oder eben
Ja, aber
Mathis,
Carsten,
ne?
Jetzt bitte nicht gleich schon wieder fantasieren.
Ja,
sie
doch.
Ist am Steg gestanden und hat ihn begrüßt und hat sich gefreut. Die waren,
vielleicht
die waren
weißt
noch
du mehr.
In der Mini-Transat waren die noch Konkurrenten. Sie ist
ja
siebte bei der Mini-Transat
so züchten
geworden.
Die jetzt halt ihre Hochseesegler.
Nee, da hat er sich mit der Frisur angesteckt bei ihr.
Ach so. Dann kam angesteckt, genau.
Genau. Ich will da auch mal hin.
Kann zum Glück hören ja überhaupt keine Frauen mehr zu. Zum Glück.
Bitte?
Die hören ja schon gar nicht mehr zu, schon seit langem.
Nein, weil er die Frisur von dem Vater gekriegt hat. Kann das sein, dass es nur tragbar ist irgendwie. Nein, was du wieder denkst, ich dachte, weißt, es gibt ja Tröpfcheninfektionen, kann ja auch sein.
Ja.
Ach Gott, jetzt. 10411, wisst ihr, was das heißt?
Oh, Scheiße. Nein.
Das ist die Zeit, die wir jetzt verbraucht haben für den Podcast.
10411 schon.
Ja. Wollen wir noch ein Thema machen oder wollen wir jetzt unsere Zuhörer erlösen?
Ja, reicht doch. Reicht doch, völlig. So super.
Ja.
Können wir sonst mal über Girex Fude sprechen? Wie er ums Cap Horn dann sein wird.
Ja, ja, oder den, ja. Ich meine, Rekord können wir auch noch kurz sagen. Ich weiß nicht, ob das Regatta
ja,
ist. Ne?
Doch, sag doch mal kurz, genau.
So Debo, also das ist ja schon mega. Also ich wollte eigentlich auch noch, das finde ich auch ganz, ganz spannend. Ich glaube, wir haben auch schon über Rekorde gesprochen. Die Frauen sind ja gerade ums Cap Horn gesegelt mit dem Boot, womit Jean-Yon ja den eigentlichen Rekord, Jules Verne-Rekord um die Welt aufgestellt hat. Und der ist ja den Uraltrekord. Und den jagt ja Sodebo mit einem aktuellen Ultim-Foiler ja quasi. Und insofern sind die Boote ja eigentlich nicht vergleichbar. Aber sie lagen dann eben, jetzt ich glaube aktueller Stand, sind so glaube ich 200 Meilen gerade wieder vor, sind Neuseeland vorbei, nähern sich jetzt Point Nemo, also dem weitesten von Land entfernten Punkt im Wasser.
Ja.
Und steuern jetzt Cap Horn. Sieht so aus, als ich meine, die also IDEX Sport mit dem Frauenteam, also die werden wahrscheinlich sogar noch eingeholt werden von denen. Die haben auch einen kleinen Schaden am. Ach so, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Haben wir wieder ein UK-Thema, denn den ist ja der Großsegel UK verklemmt. Guck mal, da steigt Michael gleich wieder ein.
Ganz herzallerliebst. Ja, der UK, okay.
Die kriegen ihr Großsegel nicht mehr hoch und runter oder immer am Reef. Da muss immer einer, ich fand auch witzig, da muss einer in den Mast klettern, sagt man, oder ins Rigg klettern. Und bei so einem riesen Trimaran, 100 Fuß Trimaran, heißt das tatsächlich nicht am Mast entlang, sondern will ich in dem Profilmast hochklettern. Die haben es von außen und innen versucht, da irgendwie was zu lösen. Jetzt ist da immer, wenn sie wohl reffen wollen, was verhakt. Naja, deshalb sind sie auch langsamer, aber sind eben auch, ich glaube, sie liegen tatsächlich, die Frauen jetzt nun wieder 4000 Meilen hinter dem Rekord, sind auch langsam mit ihrem Schiff und ja, aber Sodebo, Thomas Coville mit siebenköpfiger Crew, die ballern da, sind voll im Soll und haben jetzt diese eine Strecke Indischer Ozean. Das ist ja ganz krass, wo damals Jean-Yon wirklich mit einem ganz geraden Kurs ohne Manöver langballern konnte. Deshalb hatte so einen Fabelrekord damals hingelegt. Und wir mussten die auf Sodebo, ich glaube, 27 Mal halsen, genau, um da auch vom Eis wegzukommen. Also ich finde diese, sonst sieht man die immer nur auf dem Tracker fahren. Jetzt ist es auch völlig irre. Da ist dann auch jemand dabei, der dann bei 45 Knoten die Drohne steigen lässt. Und das sind dann
Wahnsinn,
schon echt brutale Videos. Wie
also
diese,
die Videos sind der Hammer, oder?
Ja,
die sind
völlig
göttlich.
Irre.
Also wirklich.
Völlig irre. Und dann hast du in diesem Tracker auch nochmal so eingebunden, das steht zwar live, ist es glaube ich nicht. Ich glaube, hat er beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Dann siehst du mal wieder dann aus dem Cockpit oder sonst. Also völlig kranke Art des Segelns, aber klar, ich meine, so eigentlich, und es kann ja, das ist ja das Ding, wir können jetzt zwar, ja, liegt jetzt vorne und normalerweise, wenn jetzt
also wenn sie nach dem Indischen Ozean immer noch vorne liegen, was jetzt der Fall ist, dann brechen sie auch den Rekord, weil danach ist auch IDEC nicht mehr so super gefahren. Aber es kann natürlich sein, dass in jedem Moment da irgendwo gegenknallen sei. Eis immer noch, glaube ich, besteht die Gefahr, aber auch jeder andere Müll, der da im Wasser rumschwimmt, wenn du da mit über 30 Knoten gegenkrachst, dann geht da ganz schnell was kaputt. Aber ja, aber spannend, nach wie vor.
Ich habe mich gefragt, wie lange ich auf so einem Boot aushalten würde. Wisst ihr, wie die Antwort war?
Nee.
Die Antwort war nein.
Nein.
Ja. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, damit zu fahren. Wirklich, ich glaube, ich würde durchdrehen.
Ja, wobei, ich bin mir nicht ganz so sicher, wie zum Beispiel, wir haben ja auch die Imoca-Videos gesehen oder so. Was, wenn du jetzt, das ist ja schon diese Ultim-Trimaran, deshalb Vergleich mit IDEC gerade, der noch nicht richtig foilt, die haben ja jetzt wirklich. Die foilen richtig bei 3-4 Meter hohen Wellen. Das heißt, ich glaube, es ist brutaler mit so einem Imoca, der nicht richtig foilt,
ja,
ne, und immer wieder reinknallt in,
ja,
so eine Welle oder komplett
so
abstirbst, als wenn du da relativ sauber über den Wellen foilst. Wobei, das finde ich ja auch ganz spannend, die diskutieren, heute habe ich auch noch mal geguckt, da die wenn sie quasi normalerweise, das war ja auch bei IDEC der Fall bei Joyon, dass er quasi mit einem Tiefdruckgebiet quasi den kompletten Indischen Ozean abgefahren ist. Er war genauso schnell, war auch genau davor und vor dem, also wenn du dich davor halten kannst, hast du relativ flaches Wasser, also nicht so hohe Wellen. Jetzt bei Sodebo, das hat er ein paar Mal erzählt, sie waren haben quasi so ein Tiefdruckgebiet von hinten angefahren. Und wenn das schon durchgezogen ist, dann hast du hinter diesem Tiefdruckgebiet eben echt Kabelwasser und kreuz und quer und Waschmaschine. Und da ballert es, glaube ich, schon dich ganz doll durcheinander. Und dann, wenn du so komplette, ja, Kreuzseen auch hast, dann fliegt er da auch nicht jetzt sauber drüber, sondern es wird so sein, wie du schon sagst, also ist jetzt nicht alles safe überm Wasser fliegen, sondern.
Soll ich das erstmal bestätigen, alles, dass das wirklich leichter und etwas wirklich weicher ist, dieses Segeln auf den großen Trimaran? Weil immerhin habt ihr jetzt hier in diesem Trio einen, der so ein Ding schon mal gesteuert hat, ne? Aha.
Ja. Doch
genau.
Mal.
Ich habe nämlich die alte Aktual mal eine ganze Stunde lang gesteuert.
Ja,
jawohl.
Ja.
Die Wellen waren nicht ganz so hoch, aber immerhin ist er auf die Foils hochgekommen.
Ja.
Und das war echt ein Erlebnis, Leute. Wenn du denkst ja, das ist wie im Aufzug, du merkst das überhaupt gar nicht. Du merkst es
ja.
nur am Lärm. Du merkst es nur am Lärm.
Ja,
also.
Weil der ja ganz, der kommt ja ganz raus. Der kommt ja hinten am Heck auch raus.
Und
du hörst es nur am Lärm. Plötzlich hast du keine Spritzgeräusche mehr und keine Gischgeräusche mehr, sondern einfach nur noch.
Und der wäre wahrscheinlich auch nicht rausgekommen, wenn du nicht am Steuer gestanden hättest, ne?
Ja, aber ja, natürlich.
Ja,
ich meine, das
natürlich.
Brauchst du jetzt gar nicht so zu sagen.
Nee, das
mit
ist
dieser leichten Ironie im Unterton. Aber unsere Hörer wissen ja Bescheid, dass das natürlich so nicht gewesen wäre, wenn ich nicht am Steuer gestanden wäre.
Aber spannend, hast du da Ruderdruck oder fühlst du da irgendwas?
Null Ruderdruck, Quatsch.
Nee, gar nichts, ne?
Nix. Null.
Das war
vier, fünf Windstärken. Ja. Also viel Druck war da nicht hinter.
Aber man spürt nichts, ne?
Miku, das war so ein Fake-Ruder. Die haben ja mal so ein Fake-Ruder gegeben und saß einer am richtigen Ruder. Das war so eine Touri-Fahrt. Da haben wir Carsten was voraus, weil ich bin schon auf dem Hydroptère mit 48 Knoten über die Förde gefahren. Ich saß halt nicht am Ruder, sondern ich hing in so einem Netz zwischen den Hals mit einer großen Kamera in der Hand bei der Geschwindigkeit.
Geil,
wahrscheinlich.
Ja. War auch cool.
Wir waren so zweit, also so als Team, und Jochen saß hinten im Cockpit, der hat sich auch nicht rausbewegt. Da saß er einigermaßen sicher. Wahrscheinlich habe ich es war auch nur 4-5 Windstärken, aber das war echt heikel. Wahrscheinlich, wenn man so auf diesem, wenn man da auf diesem Netz sitzt, dass man alles mitkriegt. Wahrscheinlich ist es dann wirklich nicht so wild.
Aber Hydroptère, sag mal, das war dann 1970, oder?
Genau, das war dieser aus Marmor noch damals.
Ja, klar.
von Michelangelo rausgeklappt.
Meine Güte, Hydrop, der waren die, als die in Kiel waren, ja, wann war das?
2010. 2010.
Ah, ja.
Da war ich aber schon schneller als du nach, weiß ich, 15 Jahre später auf deinem Cut.
Ja, nee, das stimmt wieder auch wieder nicht, weil ich bin
du?
Von Eckernförde nach Kiel, bin ich auf dem Boot gewesen, auf der, nicht, was war denn das? Carsten, hilf mir nochmal auf die Sprünge. Was war das für einer?
Dieser,
das war
so ein Mods,
auch ein Trimaran.
War das der Mod 70 oder was?
Ja, das war die MOD 70, genau.
Ja, was mit Water.
Ja, genau.
Ja, ja,
da,
ja,
und da habe ich den Rekord gebrochen. Aber ich war nicht am Steuer. Ach, aber hinten gelegen bin ich auch.
Ja. Ja. Wie schnell warst du denn da? Wie schnell war das Ding denn?
Ja, das war dann, da waren wir so, in Spitzen waren wir auf 46.
Ja, ich war 47 Knoten.
Oh.
Ja, Moment.
Das ist aber ein Zufall.
Jetzt lache ich immer
48 Knoten.
Liebe Hörer, ihr könnt 3 Minuten zurückspulen, da sage ich schon. Es gibt übrigens ein Video auf Vimeo, kann ich gerne einen Link posten, wo ich das gefilmt habe.
In den Shownotes.
In den Shownotes.
Ja.
Genau. Apropos Hörer, da wir das Thema Hook haben. Hook hatten wir ja gerade. Ich habe eine tolle, ich habe mich gefragt, ob es auf der Messe Düsseldorf, ob man sich da so ein Hook angucken kann.
Bestimmt.
Wenn wir keinen finden, wenn ein Hörer oder Hörerin so ein Hook sieht, bitte mal ein Foto machen und an redaktion@segelreporter.com schicken. Der Erste, der ein Hook-Foto schickt, der kriegt von mir ein Buch seiner Wahl von mir signiert.
Wow. Sehr schönes, schönes Ding. Ja.
Oder?
Ja,
wunderbar. Und auch ein schöner Abschluss jetzt. Ganz toll.
Schöner Abschluss, ne?
Ja.
1:14:22.
Ja.
Toll. Ja.
Männer,
schöne
vielen
Grüße.
Dank. Auch schöne Grüße zurück und danke fürs Zuhören, danke fürs Reden und bis, Carsten, wir hören uns nächste Woche, ne, zum regulären Podcast.
Stimmt.
Mit wieder sehr, sehr vielen Themen. Es reißt nicht ab.
Ja. Geht wieder los.
Es reißt nicht ab. Wir sehen uns in Düsseldorf sonst.
Ja. Jo.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Bis bald.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Segelreporter. Regatta Spezial. Der Podcast mit Carsten Kämling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boot Düsseldorf, All Water Sports, One Community, Boot Düsseldorf, We Love Water.